Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem sich die Lage im Nordosten Syriens nach dem Einmarsch türkischer Truppen noch weiter verschärft hat, auf jeden Fall noch komplizierter geworden ist. Denn jetzt ist auch die Armee des syrischen Machthabers Assad in die umkämpfte Region eingerückt, nach einem Hilferuf, nach einer Übereinkunft mit den bedrängten Kurden. Darüber berichten wir gleich, auch über die Hilflosigkeit der EU, mit der die jetzt auf den Vormarsch der türkischen Soldaten reagiert. Wir sprechen mit der Vertreterin der Regionalregierung von Katalonien in Deutschland über die langen Haftstrafen, die heute gegen Separatistenführer verhängt wurden. Wir schauen auf die Maßnahmen, mit denen die deutsche Politik jetzt auf die Morde von Halle reagieren will. Und wir berichten über den Deutschen Buchpreis, über die heftige Kritik, die der Preisträger Sascha Stanisic am Abend in seiner Dankesrede geäußert hat. Vorwürfe gegen den frisch gekürten Literaturnobelpreisträger Handke. Damit aber zu den Kämpfen im Nordosten Syriens, wo jetzt nach dem Einmarsch der türkischen Armee auch Truppen des syrischen Assad-Regimes vorgerückt sind und das auf ausdrücklichen Wunsch der angegriffenen Kurden. Jürgen Striak berichtet.
Die Ankunft der syrischen Armee im Norden des Landes war den ganzen Tag über das Top-Thema im syrischen Staatsfernsehen. Unter anderem in Diskussionsrunden, die extra ins Programm genommen wurden. Die Art und Weise, wie die syrische Armee nach Ain Issa, Raqqa und in andere Gebiete vorgedrungen ist, beweise, dass der Versuch der Kurden, das Land zu spalten, gescheitert ist, sagte der politische Kommentator Nabil Kenne. Er beglückwünschte die so wörtlich kurdischen Brüder in Syrien zu ihrer Entscheidung, doch unter der Flagge des Landes verbleiben zu wollen. Minutenlang sendete das Staatsfernsehen Aufnahmen von langen syrischen Militärkonvois. Mit unserer Kamera dokumentieren wir hier, sagt der Sprecher, die Panzerfahrzeuge und die Einheiten der Infanterie, wie sie gerade im Umland von Raqqa eintreffen. Wie Sie sehen, sind die Soldaten mit Maschinengewehren bewaffnet. Dazu gibt es immer wieder Bilder von jubelnden Einheimischen. Glückwunsch, meinen Glückwunsch zum Sieg über den Aggressor, ruft ein Bewohner des Ortes Tel Tamr den syrischen Soldaten zu. Gott sei Dank, dass die syrische arabische Armee zurückgekehrt ist, sagt ein anderer. Ich hoffe, dass Erdogan jetzt erledigt ist. Er hat unsere Häuser zerstört. Das syrische Staatsfernsehen berichtet außerdem, dass 150 ausländische Soldaten, unter anderem von der US-Armee, Nordsyrien über einen provisorischen Luftwaffenstützpunkt verlassen hätten, angeblich Richtung Irak. Offiziell bestätigt wurde die Information bislang von keiner Seite. Der Vormarsch der syrischen Armee Richtung Norden ist Teil einer Vereinbarung der Assad-Regierung mit den Kurden. Einer der führenden Kurdenvertreter erklärte, dass diese vorläufige Vereinbarung militärischer Natur sei. Politische Fragen würde man später besprechen. Vertreter der Kurden betonen immer wieder, dass sie lediglich die bessere von zwei schlechten Optionen gewählt hätten. Angesichts des türkischen Vormarsches habe den Kurden Tod und Vertreibung gedroht. Die Frage, die sich viele jetzt stellen, lautet: Wie wird die türkische Armee auf den Vormarsch von Assads Truppen reagieren? Und wie Russland, der engste Verbündete von Damaskus? Die russische und die türkische Regierung würden Gespräche führen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Telefon gegenüber Reportern. Die Präsidenten Putin und Erdogan hätten miteinander telefoniert, ebenso die Außenminister beider Staaten. Auf die Frage, wie groß die Gefahr sei, dass es zu Gefechten zwischen syrischen und türkischen Truppen kommt, antwortete der Sprecher etwas vage. Von Beginn an habe die russische Seite immer wieder deutlich gemacht, dass sie Aktionen, die eine politische Lösung für Syrien gefährden oder die Spannungen erzeugen, nicht begrüßt.
Ein Bericht war das von Jürgen Striak, und aus Washington wurde gerade gemeldet, dass US-Präsident Trump wegen der türkischen Offensive jetzt Strafzölle auf Stahl aus der Türkei verhängt hat. Handelsgespräche würden gestoppt und die türkische Führung werde mit Sanktionen belegt, so Trump wieder einmal auf Twitter. Wie sie Druck auf Ankara ausüben können, darüber haben heute auch die Außenminister der EU beraten. Und die Europäische Union hat dabei einmal mehr ihre Machtlosigkeit demonstriert, von der luxemburgische Außenminister Asselborn schon zu Beginn des Treffens gesprochen hatte. Informationen von Bettina Klein.
Zwei Erklärungen zur Türkei hat die Europäische Union heute einstimmig verabschiedet. Erstens die Verpflichtung aller Staaten auf nationaler Ebene, Waffenexporte in die Türkei nicht mehr zu genehmigen, so wie dies einige Mitgliedsländer bereits getan haben. Ein formelles EU-Waffenembargo ist das allerdings nicht. Außenminister Heiko Maas.
Entscheidend ist, dass wir diese militärische Invasion nicht unterstützen durch die Zulieferung weiterer Waffen. Das haben heute alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestätigt. Und das ist das, was unmittelbar wirkt. Ein Waffenembargo hat einen größeren technischen und formalen Vorlauf. Wir wollen allerdings jetzt sofort handlungsfähig sein. Und das sind wir, indem alle Mitgliedstaaten heute hier geäußert haben, dass sie keine Rüstungsexporte mehr in die Türkei genehmigen werden.
Die zweite Begründung lautet, man will denjenigen EU-Staaten, die selbst auch NATO-Mitglied sind, also der übergroßen Mehrheit, die Möglichkeit geben, den Stopp der Waffenexporte entsprechend ihren rechtlichen Verpflichtungen im Rahmen der NATO umzusetzen.
This formula allows every country, every EU member state.
Die Formel erlaubt es jedem Land, sich an die Position der EU zu halten, mit demselben Effekt wie ein Waffenembargo, aber ohne ihre Zugehörigkeit zum NATO-Bündnis in Frage zu stellen, so die Außenbeauftragte Federica Mogherini. Die Positionen der Mitgliedstaaten sollen nun koordiniert und überwacht werden. Es bestehe die Verantwortung, die Vereinbarung auf nationaler Ebene rechtlich umzusetzen. Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei sind jedoch zunächst nicht vorgesehen. Noch einmal der deutsche Außenminister Heiko Maas.
Da müssen wir zunächst einmal entscheiden, wie wir damit umgehen, insbesondere sicherheitspolitisch und auch militärisch. Das ist heute hier geschehen, sehr schnell, in großer Einigkeit. Das ist keine Selbstverständlichkeit innerhalb der Europäischen Union. Wir wollen aber weiterhin den Dialog mit der Türkei. Wir wollen die Türkei dazu drängen, diese Invasion zu beenden. Dafür ist es notwendig, im Gespräch zu bleiben. Aber natürlich, wenn dies alles keine Früchte zeigt, dann werden wir uns weitere Maßnahmen vorbehalten.
Mit anderen Worten, es sollten heute noch nicht alle diplomatischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. In einer zweiten Frage sind Sanktionen gegen die Türkei jetzt in Vorbereitung, und zwar mit Blick auf die türkischen Ölbohrungen vor der Küste Zyperns, wegen derer das EU-Mitglied Zypern schon länger nach Strafmaßnahmen gerufen hatte. Dafür wurde nun ein Rahmen geschaffen, um Sanktionen gegen an den Bohrungen Beteiligte zu erlassen. Die Einzelheiten sollen jetzt erst ausgearbeitet werden. Auch Mogherini verband die EU-Maßnahmen mit der weiterhin ausgestreckten Hand in Richtung Türkei. Das seien schon heftige Schlussfolgerungen, die nicht unbemerkt bleiben werden, sagte sie auf Nachfrage. Dennoch, das, was sich nun in Syrien oder im Mittelmeer abspielt, sei nicht alles, was die Beziehungen zur Türkei ausmache. Wir haben auch während des Putsches Solidarität gezeigt. Es gibt menschliche Kontakte. Unser Verhältnis ist nicht schwarz oder weiß, so die EU-Außenbeauftragte. Die Türkei sei weiterhin ein wichtiger Partner. Man werde sehen, ob die jetzt beschlossenen Maßnahmen ausreichten, um sein Verhalten zu ändern.
Vor zwei Jahren haben die Katalanen trotz eines Justizverbots über die Abspaltung ihrer Region von Spanien abgestimmt. Wegen Aufruhrs hat das oberste Gericht Spaniens jetzt lange Haftstrafen bis zu 13 Jahre gegen damalige Regierungsvertreter, gegen Separatistenführer verhängt. Aus Madrid berichtet Oliver Neuroth.
Der Protest in Katalonien ließ nicht lange auf sich warten. Kurz nachdem das Urteil veröffentlicht war, gingen hunderte Schüler und Studenten in Barcelona auf die Straße und blockierten Hauptverkehrsachsen. Ab dem Mittag waren schon ein paar tausend Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung auf den Beinen. Sie legten mit Protestaktionen den Zugverkehr an vielen Stellen lahm. Außerdem versperrten sie Autobahnen rund um Barcelona und den Flughafen. Aus Sicht der Demonstranten ist das Urteil gegen die Separatistenführer zu hart. Das Urteil ist unerhört und beschämend. Wir erwarten, dass Europa uns hilft, aber nichts passiert. Aus unserer Sicht ist nichts Illegales passiert. Wir wollen nur wählen, etwas absolut Demokratisches. Wir wollen niemandem schaden, einfach nur die Menschen fragen, ob sie raus möchten aus Spanien oder nicht. Genau das hatte die katalanische Regionalregierung im Herbst 2017 getan. Sie startete ein Unabhängigkeitsreferendum, obwohl das spanische Verfassungsgericht diese Art der Abstimmung der Wahl verboten hatte. Deshalb kam es zu diesem Prozess und den Urteilen. 13 Jahre Haft für Ex-Vize-Regionalpräsident Oriol Junqueras, 10,5 bis 12 Jahre für seine ehemaligen Kabinettskollegen wegen Aufruhr und der Veruntreuung öffentlicher Mittel. Die Richter folgten damit nicht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Sie hatte den Angeklagten Rebellion vorgeworfen und Haftstrafen von bis zu 25 Jahren verlangt. Doch auch das vergleichsweise milde Urteil will die katalanische Regionalregierung nicht hinnehmen. Regierungschef Torra sagte am Mittag: Wir verlangen das Ende der Repression und die Freiheit der politischen Gefangenen. Außerdem eine Amnestie als Schlusspunkt für alle Katalanen, die nun unterdrückt werden. Die negative Haltung des spanischen Staats hat den Dialog unmöglich gemacht, mit dem man den politischen Konflikt hätte lösen können. Spaniens Ministerpräsident Sanchez wehrte sich gegen Vorwürfe, der Richterspruch sei politisch motiviert gewesen. Nein, sagte Sanchez, Spanien sei ein Rechtsstaat, in dem Justiz und Regierung voneinander getrennt agierten. Wir sind jetzt alle dazu aufgerufen, eine neue Etappe zu starten. Es geht darum, das Zusammenleben in Katalonien wiederherzustellen. Und das läuft über den Dialog auf Basis der Gesetze der spanischen Verfassung. Den Gesetzen und der spanischen Strafverfolgung entzogen, hatte sich im Herbst 2017 der damalige katalanische Regionalpräsident Puigdemont. Er flüchtete nach Belgien, hielt sich zwischenzeitlich auch in anderen europäischen Ländern auf, unter anderem in Deutschland. Das oberste Gericht in Madrid hat nun den internationalen Haftbefehl gegen Puigdemont wieder aktiviert. Das Kalkül der Richter, da Puigdemonts ehemalige Regierungskollegen wegen Aufruhr und Veruntreuung verurteilt sind, lassen auch Richter in anderen EU-Ländern eine Auslieferung Puigdemonts wegen dieser Vorwürfe an Spanien zu. Vor 2 Jahren hatte unter anderem Deutschland die Auslieferung abgelehnt, weil der Haftbefehl gegen Puigdemont auf Rebellion ausgestellt war. Und diesen Vorwurf sahen die zuständigen Richter in Deutschland als nicht gerechtfertigt an.
Aus Madrid Oliver Neuroth, und über die Haftstrafen konnte ich am Abend mit der Vertreterin der Regierung Kataloniens in Deutschland sprechen, mit Marie Kapertz, und sie fragen, wieso sie enttäuscht reagiert, wo die Urteile doch abzusehen waren.
Also ich glaube, enttäuscht ist nicht das Wort. Man ist entsetzt über die Härte des Urteils. Also 13 Jahre für den Straftatbestand der Aufruhr, das kommt uns sehr hart vor. Und vor allen Dingen, man hat ja im Hinterkopf immer, dass man doch zum Dialog möchte. Und man sieht eben die Möglichkeit des politischen Dialogs, über die man die Themen löst, immer weiter. Es ist quasi eine Möglichkeit, die irgendwie immer in weitere Ferne rückt, durch diese harten Urteile.
Also die Urteile sind Ihnen zu hart, aber mit Haftstrafen mussten Sie ja rechnen. Das Gericht hat sich an die spanische Verfassung gehalten, die dem Staat ja das Recht gibt, gegen solche Unabhängigkeitsbestrebungen vorzugehen. Also mit Haftstrafen mussten Sie ja rechnen.
Ja, ich möchte nochmal klarstellen, es gibt ja einen Unterschied zwischen das, was die Verfassung sagt und was dann im Strafrecht umgesetzt wird. Und das heißt also, ein illegales Referendum als Straftatbestand, das existiert nicht. Womit man gerechnet hat, sind natürlich Geldstrafen wegen Ungehorsam, aber so lange Haftstrafen, man muss sich vor Augen halten, also 13 Jahre Haft, das ist gleichzusetzen mit Mord zum Beispiel oder mit sehr schweren Straftaten.
Wie erklären Sie sich das, dass das Gericht da so harte Strafen verhängt hat?
Eventuell entspricht dieses Urteil dem Wishful Thinking der spanischen Regierung, dass wenn man die unbequemen Politiker und Aktivisten hinter Gitter bringt, dass sich das Problem in Katalonien von selbst erledigt.
Aber das waren ja jetzt nicht Politiker, das war ja ein Gericht. Sie gehen davon aus, dass das politischen Vorgaben folgt?
Ja gut, wir wissen, dass die Richter durch die politischen Parteien eingesetzt werden. Also das ist auch was ganz Legales und das ist regulär so in Spanien. Und da gibt es natürlich eine Vinkulation, weil die Richter dann verpflichtet sind, denen, die sie dort eingesetzt haben. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man eigentlich eine Gewaltenteilung braucht.
Wäre aber gar nicht so leicht zu erklären. Das Ganze hat ja begonnen unter den Konservativen. Jetzt werden die Spanier sozialistisch regiert. Also so ganz eindeutig ist das ja nicht.
Es ist ja keine Parteipolitik, die da über die Gerichte betrieben wird. Das geht so direkt nicht. Aber dass es da Einflüsse gibt und dass es gewisse Denkstrukturen gibt, das zeichnet sich schon ab. Und das zeichnet sich auch ab, wenn man zum Beispiel die Berichte liest, die unabhängige Beobachter über den Gerichtsprozess gemacht haben. Weil da wird schon beanstandet, dass bestimmte Stimmen immer mehr zu Wort kamen als die der Verteidiger. Und das deutet darauf hin, dass das Gericht eben nicht ganz unabhängig ist und sich nicht nur an das Strafgesetzbuch hält.
Es geht aber auch die EU davon aus, dass die spanische Regierung und dann auch die Justiz folgerichtig gegen das Unabhängigkeitsreferendum vorgehen kann. Was können Sie da jetzt noch von Brüssel oder Berlin erwarten?
Ich weiß nicht, ob Brüssel oder Berlin der geeignete Ansprechpartner ist. Was wir allerdings sehen, das Ganze ist ein Problem für das friedliche Zusammenleben in der EU und es besetzt natürlich auch gefährliche Präzedenzfälle. Also die Türkei schaut zum Beispiel ganz genau hin, wie das geht, wenn man in der EU plötzlich oppositionelle oder unbequeme Politiker einsperren kann. Weil die können ja damit dann auch ihre Taten rechtfertigen. Und Putin guckt auch genau hin und China auch. Und deswegen ist eher die Gefahr in der EU, dass die EU ihr Leadership in Sachen Human Rights oder also Menschenrechte verliert. Und deswegen ist es ein Kernthema für die EU, nicht jetzt wegen der Unabhängigkeit, ja oder nein, sondern vielmehr um die demokratischen Werte. Sehen Sie, ich glaube, es ist in der Demokratie so wie bei der Schwangerschaft. Man kann nicht ein bisschen schwanger sein, man kann auch nicht ein bisschen demokratisch sein. Mhm. Und die politischen Themen, die sollten eben auf dem politischen Parkett verhandelt werden und nicht über die Justiz. Und deswegen war auch heute der Appell von Ministerpräsident Quim Torra, Ministerpräsident von Katalonien, dass man eben eventuell unter einer Amnestie zurück zur Politik kommen könnte. Und es gibt ja auch ein Abkommen zwischen dem Ministerpräsident Quim Torra und dem Ministerpräsident Sánchez, das Abkommen von Pedralbes, zu dem sich die katalanische Regierung immer noch bekennt. Und in diesem Abkommen geht es darum, einen politischen Dialog zu führen, um eben Lösungen zu finden in dem ganzen Konflikt.
Das sagt ja der Ministerpräsident, also Pedro Sánchez von den Sozialisten, nahezu das Gleiche. Also nach dem Urteil hat er jetzt erneut einen Dialog angeboten, aber er sagt, auf der Basis der Verfassung. Sehen Sie da jetzt Möglichkeiten für Gespräche?
Die katalanische Regierung sieht immer Möglichkeiten für Gespräche und hat es auch in der Vergangenheit immer so umgesetzt. Das Problem ist, es gibt niemand, der den an den Verhandlungstisch ruft. Also man ist bereit für Gespräche, ja, aber man hat als strukturelle Minderheit nicht die Möglichkeit, den stärkeren Partner an den Tisch zu holen.
Das ist klar, aber wenn der sagt, wir reden nur auf der Basis der Verfassung, dann müssten Sie ja sagen, okay, wir können politisch eine Verfassungsänderung anstreben, aber mehr ist nicht drin.
Nein, der Pedro Sánchez hat ja selber eine Verfassungsänderung angeboten, damals bei der Anwendung des Artikels 155. Das haben wir bis heute nicht gesehen. Und auch das ist wieder ein Thema, worüber man natürlich sprechen könnte. Aber wenn der andere nicht möchte, dann ist es sehr schwierig, ihn dorthin zu bringen. Und deswegen sehe ich da schon eine Rolle der EU oder anderer internationalen Institutionen. Denn es ist ganz klar, es gibt ein Problem des Zusammenkommens.
Mari Kappertz, die Vertreterin der Regierung Kataloniens in Deutschland, ein Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Nach dem Anschlag in Halle will Innenminister Horst Seehofer die Gamer-Szene in den Blick nehmen, was auch immer das heißt. Eine Ankündigung, die auch nicht jedem in der Union gefällt. Die Debatte allerdings, welche Maßnahmen zu ergreifen seien, um Terror und jetzt insbesondere Terror von rechts zu begegnen, die ist in vollem Gang, wie Gudula Geuter berichtet.
Dieser rechtsextremistische Terror betrifft uns alle, betont das CDU-Präsidium in einem Papier und legt dann sogenannte Eckpunkte einer Handlungsoffensive vor. Darunter vieles, was CDU und CSU seit langem fordern. Nach der Sitzung zählt Paul Ziemiak, der Generalsekretär, auf.
Da geht es um die Frage der Vorratsdatenspeicherung, da geht es um die Frage der Online-Durchsuchungen. Sie sehen, dass Chaträume missbraucht werden, beispielsweise wenn Kommunikation stattfindet über Plattformen wie WhatsApp. Dafür müssen wir Rechtsgrundlagen verändern oder neu schaffen.
Online-Durchsuchung und Quellen-Telekommunikationsüberwachung dürfen Polizeien seit längerem einsetzen. Die Forderung der CDU betrifft den Verfassungsschutz. Über ein Gesetz mit neuen Befugnissen diskutiert die Koalition seit Monaten. Die SPD hatte einen früheren Entwurf aus dem Innenministerium von Horst Seehofer abgelehnt. Zu den laufenden Verhandlungen sagt der SPD-Innenpolitiker Uli Grötsch.
Es muss auch in Zukunft gewährleistet sein, dass die Menschen in Deutschland in Freiheit leben können. Auf der anderen Seite meine ich aber auch, dass sich in ganz Deutschland kein Feind der Demokratie, kein Neonazi jemals oder irgendwo sicher und unbeobachtet fühlen darf. Das ist ein Spagat, den wir zu machen haben.
Andere in der Partei widersprechen deutlicher. Wer eine bewusste Schwächung der Kommunikation fordere, nehme Schäden für unbescholtene Nutzer in Kauf, kritisiert Jens Zimmermann im Handelsblatt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber moniert in der Welt, dass Terroristen in den vergangenen Jahren nicht aufgehalten wurden, lag sicherlich nicht am Datenschutz. Ebenso die grüne Innenpolitikerin Irene Mihalic.
Was wir dringend verbessern müssen, ist die Analysefähigkeit unserer Sicherheitsbehörden, sowohl des Verfassungsschutzes als auch der Polizei. Wir müssen Netzwerkstrukturen aufklären. Wir müssen einfach wissen, wer solche Anschläge plant, wer hinter solchen Vorhaben steckt und wie sich diese Szene untereinander vernetzt.
Für Verärgerung auch in den eigenen Reihen sorgte Innenminister Seehofer mit der Ankündigung, im Bericht aus Berlin Gamer schärfer in den Blick zu nehmen.
Man muss genau hinschauen, ob es noch ein Computerspiel ist, eine Simulation oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag.
Nein, es geht hier nicht um Gamer, um Menschen, die spielen.
Beeilte sich Paul Ziemiak zu versichern, Deutschland könne froh um eine so tolle Szene sein.
Es geht um die Frage, welche technischen Möglichkeiten auch der Kommunikation gibt es in ganz verschiedenen Bereichen. Und die Frage ist, wie schafft man eine Überwachung insofern, dass man Missbrauch verhindert?
Das Problem heißt Rechtsextremismus, es heißt übrigens nicht Gamer oder sonst was. Diese Debatte halten wir für absolut falsch.
Betonte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Deutlich grenzte sich die Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär von ihrem Parteifreund Seehofer ab. In Deutschland werde viel für die Games-Förderung gemacht. Das lasse man sich nicht mit einem Satz kaputt machen. Anderes dagegen ist weniger umstritten. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, will das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verschärfen mit einer Meldepflicht für solche Straftaten, die Ermittler verfolgen müssen, wenn sie sie kennen. Das fordert auch die CDU. Noch mehr Konsens dürfte ein zweiter Teil des CDU-Papiers ernten. Unter der Überschrift Vertrauensoffensive für unsere Grundordnung fordert die CDU unter anderem mehr Mittel für die Demokratieförderung, auch für das Programm Demokratie leben.
Aus Berlin ein Bericht von Gudula Geuter. 23 Uhr und 31 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag, unser Journal vor Mitternacht und jetzt unsere Kurzberichte, die wir auch mit dem Anschlag von Halle beginnen. Denn dort in Halle standen bei einem Gedenkgottesdienst am Abend die beiden Todesopfer und die Verletzten im Mittelpunkt. Christoph Richter.
Der Andrang beim Gedenkgottesdienst heute Abend in der Hallenser Marktkirche war groß, weswegen der Gottesdienst gleichzeitig auf dem Marktplatz übertragen und von vielen verfolgt wurde. Nicht wenige von ihnen hatten Tränen in den Augen, haben die Hände gefaltet, waren in sich gesunken. Friedrich Kramer, der Landesbischof der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, nennt den Angriff auf die jüdische Gemeinde in seiner Predigt einen Angriff auf uns alle. Ein Blutbad konnte nur dadurch vereitelt werden, weil die Eingangstür trotz der Schüsse gehalten hat.
Das ist das Wunder von Halle, aber zwei Menschen mussten sterben. Das ist die Wunde von Halle und diese Wunde wird nicht so schnell verheilen.
Indes in Sachsen-Anhalt die politische Aufarbeitung des Terroranschlags beginnt. Eine der Hauptfragen in der heutigen Sondersitzung des Innenausschusses im Magdeburger Landtag hat sich darum gedreht, warum Einsatzkräfte den Attentäter von Halle bei seiner Flucht eine Stunde lang aus den Augen verloren hat. Laut einem Minutenprotokoll hatte keiner der alarmierten Streifenwagen 60 Minuten Sichtkontakt zu dem Täter. Festgenommen wurde er, wie es heißt, am Ende von zwei Revierpolizisten aus der Kleinstadt Zeitz und nicht von Spezialkräften.
Aus Halle Christoph Richter. Die frühere SPD-Chefin Andrea Nahles zieht sich jetzt auch aus dem Parlament zurück. Angela Ulrich.
Sie hatte es angekündigt. Jetzt macht Andrea Nahles ernst. Zum 1. November legt die frühere Partei- und Fraktionschefin der SPD auch ihr Bundestagsmandat nieder. Das hat sie dem Bundestagspräsidenten am Morgen per notarieller Urkunde mitgeteilt. Nahles saß für den Wahlkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz im Bundestag. Und das viele Jahre lang, zwischen 1998 und 2002 und dann erneut ab 2005. Fast zwei Jahre bis zu ihrem überraschenden Abgang im Juni hat Nahles die SPD-Fraktion geleitet. Außerdem war Nahles zuvor Arbeitsministerin und ein gutes Jahr lang SPD-Vorsitzende. Jetzt wolle sie sich neu orientieren, heißt es aus ihrem Bundestagsbüro. Nahles lebt in der Eifel und hat eine Tochter. Sie war die erste Frau an der Spitze von Partei und Fraktion bei den Sozialdemokraten. Eine Vorreiterin also, die allerdings ständig unter Druck war, nach dem SPD-Debakel bei der Europawahl umso mehr. An einem Junisonntag hat sie dann die Spitzenämter niedergelegt, aus mangelndem Rückhalt, wie sie in einem Brief schrieb. Bleibt beieinander und besonnen, hatte sie die Genossen damals gemahnt. Mit ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag am 1. November enden für Andrea Nahles auch die Abgeordnetenbezüge. Sie bekommt dann ein Übergangsgeld. Für jedes Jahr, das sie im Bundestag saß, wird ihr ein Monat Abgeordnetenentschädigung gezahlt.
Die Prognosen haben sich als richtig erwiesen. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS hat die Parlamentswahlen in Polen klar gewonnen. Aus Warschau Jan Palukat.
Gut 8 Millionen Polen stimmten für Recht und Gerechtigkeit PiS, fast doppelt so viel wie für den größten Verfolger, die liberale Bürgerkoalition. Es ist vor allem diese Zahl, die Vertreter der Regierungspartei jetzt nennen, denn noch nie hätten seit der Wende so viele Polen für eine Partei gestimmt. Was allerdings auch der größten Wahlbeteiligung seit 1989 zu verdanken ist, die bei über 60% lag. Einen Achtungserfolg erzielte die Opposition bei der Wahl der Senatoren. Gemeinsame Kandidaten ermöglichten hier einen, wenn auch knappen, Sieg. 51 der 100 Mitglieder im Oberhaus des Parlaments werden künftig der Opposition angehören. Ein allgemeines Vetorecht hat der Senat freilich nicht. Die normale Gesetzgebung kann er nur verlangsamen, aber nicht gänzlich aufhalten. Kritik an den Medien des Landes äußerte derweil der Leiter der Internationalen Wahlbeobachterkommission der OSZE, der Diplomat Jan Petersen. Obwohl pluralistisch, waren die verschiedenen Medien scharf entlang ideologischer Gräben gespalten. Die ausgeprägte Einseitigkeit, besonders des öffentlichen Rundfunks, beeinflusste die Wähler klar darin, eine informierte Entscheidung zu treffen. Petersen kritisierte auch einen für eine demokratische Gesellschaft beunruhigenden Gebrauch nationalistischer und homophober Rhetorik durch führende Politiker. Insgesamt lobt die OSZE aber Durchführung und Organisation der Wahl. Die staatliche Wahlkommission tritt indes in der derzeitigen Form ab. Ab sofort greift eine von der PiS-Mehrheit im alten Parlament beschlossene Reform der Kommission, deren Mitglieder künftig größtenteils durch Parlamentsbeschluss benannt werden sollen.
Der chinesische Huawei-Konzern darf aller Sicherheitsbedenken zum Trotz nun beim 5G-Netzausbau doch auf Aufträge aus Deutschland hoffen. Marcel Heberlein.
Keiner wird beim 5G-Ausbau von vornherein ausgeschlossen, auch nicht der chinesische Anbieter Huawei. Diese Botschaft ist der Bundesregierung wichtig. Regierungssprecher Seibert erklärte, stattdessen müssten alle, die das neue Mobilfunknetz mit aufbauen wollen, in Zukunft strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen. Auch damit sei Sicherheit gewährleistet. Die neuen Kriterien will die Regierung in Kürze veröffentlichen. Die US-Regierung hatte einen Ausschluss von Huawei gefordert. Sie warnt vor chinesischer Spionage und Sabotage. Auch die deutschen Sicherheitsbehörden hatten massive Vorbehalte gegen Huawei geäußert. Huawei dagegen betont, unabhängig zu sein und sich an das geltende Recht zu halten. Laut einem Bericht des Handelsblatts sehen die neuen Sicherheitsregeln unter anderem vor, dass alle Anbieter, die Technik für 5G liefern wollen, eine Erklärung unterschreiben müssen, dass sie vertrauenswürdig sind. Die Idee dahinter beschrieb das Innenministerium schon im Frühjahr. Der Selbsterhaltungstrieb von Unternehmen wie Huawei soll dafür sorgen, dass sich alle auch wirklich an die Selbstverpflichtung halten. Denn wenn rauskäme, dass die Technik eines Unternehmens doch für Spionage verwanzt ist oder dort Hintertüren im Softwarecode eingebaut sind, über die Daten abgezogen werden können, dann, so die Idee, wäre das Unternehmen erledigt. Es könnte zur Kasse gebeten werden, wenn die eigene Technik aus dem Netz entfernt werden muss. Und es müsste auch damit rechnen, in Zukunft gar keine Aufträge mehr zu bekommen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik soll die einzelnen Produkte für das 5G-Netz zertifizieren und regelmäßig überprüfen. Laut Handelsblatt sollen Netzbetreiber wie Telekom oder Vodafone außerdem festlegen können, welche Teile ihrer Netze sie für besonders schützenswert halten. Für die soll demnach ein erhöhtes Sicherheitsniveau gelten.
Informationen von Marcel Heberlein. Und bei der Lufthansa, da drohen wieder Streiks. Roman Warschauer.
Am kommenden Sonntagmorgen zwischen 6 und 11 Uhr sollen Flüge der Airline an den Drehkreuzen Frankfurt und München bestreikt werden. Die Gewerkschaft fordert von der Fluggesellschaft unter anderem über offene Tarifverträge zu verhandeln. Sollte die Lufthansa nicht auf die Forderungen eingehen, droht UFO mit weiteren Warnstreiks. Auch bei Tochterunternehmen wie der Eurowings oder der Sun Express, die ebenfalls in Teilen zur Lufthansa-Gruppe gehört. Die Lufthansa lehnt Gespräche mit UFO weiter ab. Aus Sicht des Unternehmens ist die Gewerkschaft nicht mehr tariffähig. Die Warnstreiks seien deswegen rechtswidrig, heißt es vom Unternehmen. Man prüfe rechtliche Schritte. Ansonsten wolle man die Flüge am Sonntag wie geplant durchführen.
Und damit zu den Finanzmärkten, wo es in den letzten Tagen wieder Gewinne gegeben hatte. Zur Frankfurter Börse, dort hat der DAX heute allerdings wieder mit leichten Verlusten geschlossen, wie Ulla Herrmann berichtet.
China will offenbar zunächst weitere Gespräche mit den USA führen, bevor ein Handelsvertrag unterschriftsreif wird. Der Zollstreit schwelt also weiter und drückt die Kurse am Frankfurter Aktienmarkt. Der DAX büßte am Ende 0,2% auf 12.486 Punkte ein. Daimler muss hunderttausende Fahrzeuge zurückrufen, wegen unzulässiger Dieselabgastechniken. Dabei hatte der neue Vorstandschef versprochen, reinen Tisch zu machen. Daimler-Aktionäre scheint das jedoch wenig zu beeindrucken. Die Papiere des Stuttgarter Autokonzerns rührten sich kaum vom Fleck. Der deutsche Chemie- und Pharmakonzern Bayer sieht sich einer enormen Klagewelle in den USA ausgesetzt. Die Zahl der anhängigen Klagen wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat dürfte mittlerweile auf fast 20.000 angewachsen sein. Doch Bayer kann zu Beginn der neuen Handelswoche mit positiven Nachrichten erfreuen. Der Leverkusener Konzern erhielt für seinen Geringungshemmer Xarelto eine weitere Zulassung in den USA. Das Mittel ist derzeit der wichtigste Umsatzbringer für Bayer. Am Frankfurter Aktienmarkt verteuern sich deshalb Bayer-Papiere gegen den Trend um 0,6%. Tarifkonflikt ansonsten bei der deutschen Lufthansa. Anleger sahen es noch recht gelassen. Papiere der Lufthansa stiegen am Ende um 0,5%.
Leichte Verluste also beim DAX in Frankfurt, ein Bericht von Ulla Herrmann, und Ähnliches melden auch die US-Börsen. Der Dow Jones gab um 0,11% nach auf jetzt 26.787 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq, der verliert minimal minus 0,02%. Jetzt steht er bei 7.842 Zählern. Sie hören den Deutschlandfunk, 23:40. Als Elisabeth II., als die Queen heute mit ihrer Kutsche zum Parlament fuhr, da wurden Erinnerungen wach an glorreiche Zeiten auf der Insel. Wie es nun aber weitergeht, ist schwer zu sagen. Nur so viel, dass das jetzt entscheidende Tage werden in den Bemühungen von Premierminister Boris Johnson, sein Land aus der EU herauszuführen. Die Königin musste heute, das ist ihre Aufgabe, die Regierungsrede verlesen, obwohl es höchst ungewiss ist, dass dieses Kabinett noch lange im Amt sein wird. Aus London, Friedbert Meurer.
Feierliche Fanfaren für die Queen und die Eröffnung einer neuen Sitzungsperiode des Parlaments. Die Prozedur war prächtig wie immer, mit der Fahrt der Queen in der Kutsche vom Buckingham-Palast zum Parlament in Westminster. Nur eines war anders: Erstmals seit 650 Jahren klopfte eine Frau, Sarah Clark, als Black Rod an die Tür des Unterhauses, um den Besuch der Queen anzukündigen.
Mr. Speaker, the Queen commands this honorable house.
Königin Elisabeth war ganz in Weiß gekleidet, nachdem vor 2 Jahren ihr blaues Kleid mit gelben Tupfen für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Es sah der EU-Fahne ähnlich. Die Queen notierte dann heute als erstes, was das wichtigste Anliegen der Regierung sei, den Brexit umzusetzen.
My government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union.
Für meine Regierung ist es von oberster Priorität, dass das Vereinigte Königreich die Europäische Union am 31. Oktober verlässt. Meine Regierung strebt eine neue Partnerschaft mit der EU an, die auf Freihandel und freundschaftlicher Zusammenarbeit beruht.
My government intends to work towards a new partnership with the European Union based on free trade and friendly cooperation.
Aber Details wurden noch nicht angekündigt. Deutlich wurde nur festgehalten, dass EU-Bürgerinnen und Bürger künftig nicht mehr ohne weiteres einen Anspruch darauf haben sollen, nach Großbritannien einwandern zu dürfen.
An immigration bill ending free movement.
Die Regierung wird mit einem Einwanderungsgesetz die Freizügigkeit der Arbeitnehmer beenden und die Basis für ein gerechtes, modernes und globales Einwanderungssystem legen. Im innenpolitischen Teil ihrer Rede kündigte die britische Monarchin Reformen bei Gesundheit, Bildung und im Transportwesen an. Das Franchising von Bahnstrecken, also die Lizenzvergabe für bestimmte Strecken an private Unternehmen, soll überprüft und reformiert werden. Ein Schwerpunkt ist die Kriminalitätsbekämpfung. Schwerverbrecher sollen länger in Haft bleiben. Heftige Kritik kam von der Opposition. Sie warf Premierminister Boris Johnson vor, diese Queen's Speech sei reines Polittheater gewesen. Die Konservativen hätten keine Mehrheit mehr, um ihre Ziele und Projekte angehen zu können. Also diente der Pomp von heute nur als Kulisse für Parteiwerbung vor Neuwahlen. Die Liberaldemokraten sprachen von einer Charade, Labour-Chef Jeremy Corbyn von einer Farce.
There has never been such a farce as a government with a majority of.
Der Regierung fehlen 45 Stimmen zur Mehrheit. Sie setzt eine Regierungserklärung auf, von der sie weiß, dass sie in diesem Parlament nicht umgesetzt werden kann. Das Unterhaus debattiert jetzt eine Woche lang die Regierungserklärung, die aber schon bald von den Ereignissen überholt sein kann. Donnerstag und Freitag beim EU-Gipfel wird sich herausstellen, ob Premierminister Johnson dem Unterhaus für die Sondersitzung schon am kommenden Samstag einen neuen Vertrag mit der EU vorlegen kann. Sollte es zu Neuwahlen kommen, wird Königin Elisabeth schon bald wieder mit der Kutsche zum Parlament gebracht werden müssen.
Der sogenannte Wirtschaftsnobelpreis wird von der schwedischen Zentralbank gestiftet, aber gemeinsam mit den anderen Nobelpreisen verliehen. Und er geht in diesem Jahr an drei Armutsforscher, zwei Männer und eine Frau. Aus Stockholm Katharina Kaufmann.
Die Preisträger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften stammen in diesem Jahr aus Indien, Frankreich und den USA. Der Wirtschaftswissenschaftler Banerjee und die Ökonomen Duflo und Kramer erhalten die Auszeichnung für ihre experimentelle Forschung im Bereich der Armutsbekämpfung. Jakob Svensson vom Preiskomitee erklärte bei der Bekanntgabe: Entwicklungswirtschaft ist heute eine experimentelle Wissenschaft. Die Forschung, die sich aus diesem neuen Ansatz ergibt, hat bereits einen deutlichen Einfluss auf die Politik und sie verbessert kontinuierlich unsere Fähigkeit, globale Armut zu bekämpfen. Der Wirtschaftswissenschaftler Banerjee beschäftigt sich bereits seit Jahren mit der Frage, unter welchen Umständen Entwicklungshilfe am besten funktioniert. Der Ökonom Kramer ist Professor an der Harvard University und forscht dort in den Bereichen Bildung und Gesundheit in Entwicklungsländern. Duflo hat sich ihrerseits mit Studien zu Mikrokrediten einen Namen gemacht. Den Schwerpunkt ihrer Arbeit bilden dabei Feldexperimente zur Erforschung verschiedener Wege der Armutsbekämpfung. Jakob Svensson. Der diesjährige Preis belohnt einen Ansatz, der uns hilft, die Ursachen für Armut zu identifizieren und Schlussfolgerungen über Ursache und Wirkung von unterschiedlichen politischen Maßnahmen zu ziehen. Nicht zuletzt erleichtert der Ansatz die Analyse der Kosteneffizienz verschiedener politischer Optionen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut. In der Geschichte des Wirtschaftsnobelpreises ist es das zweite Mal, dass die Jury eine Frau auszeichnet. Im Jahr 2009 befand sich die US-Amerikanerin Ostrom unter den Preisträgern. Duflo wurde bei der Bekanntgabe heute telefonisch zugeschaltet. Es macht mich unglaublich demütig, um ehrlich zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich sei, den Wirtschaftsnobelpreis zu gewinnen, wenn man nicht signifikant älter ist, als wir drei es sind. Duflo, Jahrgang 1972, betonte, sie hoffe, dass sie Frauen weltweit dazu inspirieren könne, selbstbewusst ihrer Arbeit und Forschung nachzugehen. Der Wirtschaftsnobelpreis ist hoch angesehen. Unter den Nobelpreisen hat er aber eine Sonderstellung, da er nicht auf das Testament von Alfred Nobel zurückgeht. Die schwedische Reichsbank stiftete die Auszeichnung im Jahr 1968 anlässlich ihres 300-jährigen Bestehens. Die Preisträger bestimmt, wie bei den Nobelpreisen für Physik und Chemie, die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften. Die Verleihung findet am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, in Stockholm statt.
Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet der Börsenverein des deutschen Buchhandels den deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Ein Preis, der am Abend dem deutsch-bosnischen Schriftsteller Sascha Stanisic verliehen worden ist. Und der hat in seiner Dankesrede in Frankfurt den frisch gekürten Literaturnobelpreisträger Peter Handke heftig angegriffen. Wie das Hubert Winkels aus unserer Buchredaktion gleich schildert, der uns aber erst einmal sagt, wer der Preisträger ist und wofür er die Auszeichnung bekommen hat.
Ja, Sascha Stanisic ist unter den Literaturliebhabern im größeren Kreis schon sehr bekannt. Es ist einer der populärsten Autoren deutscher Sprache. Wie der Soldat sein Grammophon reparierte vor ungefähr 10 Jahren, erschien, war ein richtiger Bestseller und handelte von der Flucht seiner Familie 1982 aus Bosnien nach Deutschland und die ganzen Turbulenzen, die damit verbunden waren, in einem sehr humoristisch, aber trotzdem auch historisch sehr scharfen Stil. Und sein neues Buch Herkunft knüpft an diese Geschichte eigentlich wieder an. Er versucht nochmal zu rekonstruieren, wo er eigentlich herkommt, über die Großeltern, die Großmutter vor allen Dingen. Er fährt wieder an die Orte seiner Herkunft, war sehr klein noch, als man auswandern musste, weil die Serben Visegrad in den nächsten Tagen überfallen würden, was sie auch denn getan haben. Sind gerade noch soeben einem großen Mord entkommen Und er versucht jetzt aber bis in die Zeiten davor sogar zu kommen. Also in diese, auch in die Legenden und Mythen, die sich in dieser bosnischen Welt gezeigt haben. Und konterkariert das immer mit der Zeit dann in Heidelberg, ne, wo er mit Jugendlichen, die auch geflohen sind aus Ex-Jugoslawien, so eine wilde Jugendzeit verbracht hat. Und von heute aus kommentiert er das nochmal sehr reflektiert. Aber da er ein im Prinzip humoristischer Autor ist, tut er das ohne historische Verbissenheit, sondern auf eine sehr angenehme, ja, so sprunghaft heitere Weise. Er ist ein großartiger Performer auch bei seinen Lesungen und sehr, sehr beliebt.
Und in seiner Dankesrede, da hat der neue Buchpreisträger da jetzt den ja auch gerade frisch gekürten Literaturnobelpreisträger handscharf angegriffen. Was war da los?
Ja, das ist natürlich äußerst außergewöhnlich, vor allen Dingen auf diesem Niveau. Also, dass der Preisträger des Deutschen Buchpreises, den gerade frisch gekürten Nobelpreisträger, der Verharmlosung, der Leugnung des Betrugs über Massenmorde im ehemaligen Jugoslawien anklagt und sagt, er kann nicht anders, als seine Dankesrede für den Preis zur Hälfte gegen Handke zu richten, was aber dann eigentlich eine einzige Anti-Handke-Rede war. Sowas habe ich vergleichbar überhaupt noch nicht erlebt. Und natürlich bezieht er das denn im Kern wesentlich auf Handkes Umgang mit dem serbischen Angriff auf Visegrad, also auf seine Herkunftsort. Aber natürlich ist auch Srebrenica mit gemeint, wo Handke in einem berühmten Buch, Nachschrift zu seiner Reise in die Donau und so weiter, auch in einem poetischen Reisebericht im Grunde verschleiert hat, was da eigentlich passiert ist. Und wie Sie ja wahrscheinlich auch wissen, hat Handke ja später dann an Milojevics Grab die Begräbnisrede gehalten und hat auch jetzt als erstes dem serbischen Fernsehen ein großes Interview gegeben. Also es sind ganz, ganz alte, tiefe Konflikte, die da wieder aufgebrochen sind. In diesem Fall zwischen einem viel jüngeren bosnienstämmigen Autor zu Peter Handke, dessen Familie Teil der Familie aus Slowenien stammt. Also ein literarisches Phänomen, das sehr, sehr aufschlussreich ist und uns noch lange beschäftigen wird, glaube ich.
Wie scharf hat er sich da geäußert?
Naja, viel schärfer geht's nicht. Also er hat einfach gesagt, das ist ein literarischer Betrug, das ist Lüge. Und diese Metaphern, für die er ausgezeichnet wird, verschleiern die Gewalt, die eigentlich erzählt werden müsste an diesem Ort. Nun muss ich jetzt aus meiner Warte mal dazu sagen, das kann man thematisieren im Hinblick auf Handke in den 90er Jahren. Da war er wie ein wilder Stier gegen die gesamte westliche Welt pro-serbisch. Natürlich gibt es einen Handke schon 20, 30 Jahre vorher und nachher, der anders ist. Also man muss, wenn man ein bisschen Distanz hat, verschiedene Handkes auseinanderhalten. Aber dass er in dieser Phase seine Literatur auf eine ungute Weise benutzt hat, um politisch sublime Botschaften in die Lande zu schicken, das kann man ihm schon vorwerfen. Man kann fragen, ob er denn den Nobelpreis kriegen darf oder nicht. Ja, es gibt viele, die sagen nein. Ich würde sagen, es ist möglich. Man muss es aber diskutieren, was ja jetzt passiert. Und insofern ist es vielleicht sogar ein ganz guter Katalysator, dass das jetzt der frisch gebackene Buchpreisträger Sascha Stanisic übernommen hat.
So ein Angriff ist der ungewöhnlich. Wie hat das Publikum da reagiert?
Ja, aus meiner Sicht traurig, aber man blickt ja nicht ins Publikum rein. Sie haben sehr stark applaudiert, einige wenige nicht, aber eigentlich haben sehr stark applaudiert, wie immer, der neue Preisträger und hurra, wir haben ihn und so. Ich bin aber sicher, wenn man heute Abend Peter Handke in den Kaisersaal hier im Römer in Frankfurt geführt hat und gesagt hat, liebes Publikum, liebes literaturinteressierte Publikum, hier ist der aktuelle Nobelpreisträger, ja, dann hätte man mindestens so stark applaudiert. Das macht mich immer so skeptisch. Sozusagen, es ist sehr, sehr schwer zu beurteilen, was ein Publikum in dem Moment macht, wo es in so einer Situation, einer Feier zum Beispiel ist. Ich glaube, die Reaktionen auf das, was jetzt passiert ist, die kommen jetzt erst nach und nach. Wahrscheinlich denkt der ein oder andere auch nochmal drüber nach, wie er sich vorhin gefühlt hat hier.
Aus Frankfurt, Hubert Winkels aus unserer Buchredaktion und um 23:53 Uhr jetzt zur Presseschau. Josephine Schulz ist im Studio und blickt in die Kommentare der Zeitungen von morgen.
Viele Pressestimmen beschäftigen sich mit den Angriffen der türkischen Streitkräfte im Nordosten Syriens. Die Neue Osnabrücker Zeitung urteilt über das Treffen der EU-Außenminister zum Thema in Luxemburg. Welch ein Desaster. Im Norden Syriens spielen sich neue Dramen ab und die EU erweist sich wieder einmal als Papiertiger. Zwar geißeln die Außenminister den Einmarsch der Türkei mit scharfen Worten, doch auf ein gemeinsames Waffenembargo können sie sich nicht einigen. Die Minister hätten genauso gut zu Hause bleiben können. Die Südwestpresse aus Ulm meint, Zehntausende Menschen auf der Flucht, Dutzende getötet, hunderte Kämpfer der Terrormiliz IS frei. All diese Nachrichten sind ebenso furchtbar, wie sie vorhersehbar waren. Was aber ist eigentlich mit der EU, in deren Nachbarschaft sich das ganze Jahr abspielt und die so gerne Weltpolitik betreiben möchte? Die verurteilt mal wieder, kann sich aber nicht einmal auf ein Waffenembargo gegen die Türkei einigen. Weltpolitik ist das nicht. Die westfälischen Nachrichten aus Münster fragen, Bündnisfall? Erdogan führt einen Angriffskrieg in Nordsyrien. Hand aufs Herz, keine Bundesregierung würde es politisch überleben, in diesem Fall Soldaten für einen machtbesessenen Sultan ins Feld ziehen zu lassen. Heißt aber auch, das westliche Verteidigungsbündnis steckt in einer existenzbedrohenden Zerreißprobe. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle fordert mutige Entscheidungen ein. Wenn Deutschland Außenpolitik gestalten will, dann sollte am Anfang die Erkenntnis stehen, dass dies gelegentlich robustes Eingreifen erfordert. Das bedeutet, dass auch Deutschland gemeinsam mit anderen Partnern Allianzen schmieden muss und das Konfliktmanagement in Krisenherden nahe Europas in die eigenen Hände nehmen muss. In Syrien stand dieses Szenario mehrfach zur Debatte, stets wurde es verworfen. Die heutige Hilflosigkeit ist eine Folge davon. Die Taz aus Berlin kommentiert den Wahlsieg der nationalkonservativen PiS bei den Parlamentswahlen in Polen. Das Erfolgsrezept des PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczynski und seiner Getreuen ist so einfach wie logisch. Sie haben in den vergangenen 4 Jahren geliefert. Das gilt vor allem im sozialen Bereich, wo die Verteilung von Wohltaten, wie beispielsweise eine Ausweitung des Kindergeldes, die Situation vieler Familien spürbar verbessert hat. Für den Reutlinger Generalanzeiger verheißt das Wahlergebnis nichts Gutes für die Demokratie. Mit ihrer Justizreform hat die PiS vor allem eins geschafft. Sie hat die Unabhängigkeit der Rechtsprechung außer Kraft gesetzt. Teile der Reform wurden zwar zurückgenommen, doch im Vorfeld der Wahl hat Kaczynski weitere Justizreformen angekündigt und sieht sich durch das Wahlergebnis bestätigt. Auch eine Medienreform hat die PiS bereits angekündigt. Die EU muss endlich zu wirksamen Sanktionen greifen. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg merkt an, die Polen haben gewählt, demokratisch wohlgemerkt. Nun mag das Ergebnis so manchem Politiker innerhalb der Europäischen Union nicht schmecken, dennoch hat man es zu akzeptieren. Vor allem Kritik aus Deutschland wäre in dieser Angelegenheit absolut kontraproduktiv.
Die Zeitungen von morgen, schon gelesen von Josephine Schulz. Nach den Nachrichten beschäftigt sich die Sendung Fazit dann ganz ausführlich mit dem Deutschen Buchpreis, den der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Abend an den deutsch-bosnischen Romanautor Sascha Stanisic vergeben hat. Wir haben ja gerade darüber berichtet, aber Sie können den Preisträger dann gleich selbst im Interview hören. Außerdem, wie Kulturschaffende gegen den Einmarsch der Türkei in den Norden Syriens protestieren. Das war das Journal vor Mitternacht.